Guten Tag, mein Name ist Matthias Kuhn. Ich promoviere am Heidelberger Sonderforschungsbereich Materielle Textkulturen und heute möchte ich die englischen Rosenkriege aus einer genealogischen Perspektive beleuchten. Ich selbst forsche zu mittelalterlichen Stammbäumen des Adels, die in Rollenform überliefert sind. Heute jedoch will ich keine spezifische Rolle vorstellen, sondern stattdessen beleuchten, wie wechselhaft die Geschichte einer Familie die Rosenkriege zuerst mitbestimmte und wie schließlich diese Familie an der Nähe zu Macht und Herrschaft zugrunde gehen sollte. William Shakespeare hat den Rosenkriegen in seinem Drama Richard III. Ein Denkmal gesetzt. Im Stück selbst tritt Richard aus dem Hause York als ultimativer Bösewicht auf, der skrupellos seine Gegner, mehr noch aber seine eigenen Freunde, seine Familie, seine Brüder und Neffen aus dem Weg räumt und schließlich sogar seine Ehefrau umbringen lässt, nur um zuerst König zu werden und dann zu bleiben. Shakespeare schrieb dieses Stück, um die in seiner Zeit regierende Familie Tudor in bestes Licht zu rücken. Denn als Befreier von der Tyrannei Richards erscheint der junge Earl of Richmond, Henry Tudor, der zukünftige Heinrich VII. Von England. Natürlich überzeichnete Shakespeare seinen Protagonisten schamlos und rückte Ereignisse so zurecht, dass aus Momenten kontingenter Entscheidungsfindung eine Kette böswilliger Schandtaten wurde. Nicht zuletzt wegen der Zeichnung Richards III. In den dunkelsten Farben existiert seit über 100 Jahren in England die Richard III Society, die sich zur Aufgabe gemacht hat, den Ruf dieses verfemten Königs, des boshaftesten aller Schurken auf dem englischen Thron, wiederherzustellen. Heute jedoch möchte ich mich nicht an der Rehabilitierung oder shakespeareschen Verdammung des York-Königs versuchen, sondern Ihnen und euch eine Familiengeschichte näherbringen, die sich scheinbar im Schatten dieser Ereignisse zutrug. Dabei sind unsere ProtagonistInnen allen voran zwei Töchter aufs engste mit diesem großen mittelalterlichen Drama verwoben. Es geht um die Familie von Richard Neville, dem sogenannten Kingmaker, und seiner Frau Anne Beauchamp, sowie die eben schon erwähnten beiden Töchter. Diese durchlebten größte Triumphe und düsterste Niederlagen im Krieg der Rosen. Doch lasst uns nun von vorne beginnen. Das Königreich England zur Mitte des 15. Jahrhunderts. Gerade eben ging der Hundertjährige Krieg mit Frankreich zu Ende. In blutigen Schlachten wurde um die Krone Frankreichs und die Besitzungen des englischen Königs auf dem Festland gerungen. Am Ende blieb von dem ausgedehnten Besitz nur die Hafenstadt Calais übrig. Doch nach diesem langen und verlustreichen Ringen sollte keine allzu lange Zeit des Friedens in England ausbrechen. Mit der Schlacht von St. Albans 1455 begann eine Reihe von Konflikten, die erst nach 30 Jahren ein blutiges Ende finden sollte: die Rosenkriege. In den Rosenkriegen kämpften die verfeindeten Häuser von York und Lancaster um die englische Krone. Beide Häuser proklamierten als Nachfahren Edwards III. Ein natürliches Anrecht auf den Thron. Edward III. Hatte eine Vielzahl von Kindern, und da deren Nachfahren wiederum in den englischen Adel heirateten, war es nach wenigen Generationen schon so, dass nahezu jede große Adelsfamilie entweder eine Abkommenschaft vom König behaupten konnte oder zumindest mit der königlichen Familie verwandt war. Nahezu der gesamte hohe Adel Englands war also nicht nur politisch, sondern auch persönlich in die Rosenkriege verwickelt. Nachdem der Lancaster-König Henry VI. Immer weniger der Regierung fähig war, sah man im konkurrierenden Hause York seine Zeit gekommen. Man argumentierte nicht mehr nur mit Genealogie und Erbrecht, sondern bald schon mit dem Schwert. Doch wie gerade betont, waren es mehr als die beiden Familien, die im Streit um die Krone mitmischten. Unter diesen ganzen Familien wollen wir uns die Familie des Kingmakers aussuchen. Richard Neville, Earl von Salisbury und Warwick, der sogenannte Kingmaker, unter dessen Namen er jetzt nun genannt wird, war nicht irgendwer. Er entstammte der Familie der Neville. Dieser kinderreiche Verband hatte seine Ursprünge im Norden Englands. Sein Vater hatte die Erbin des Earls of Salisbury im Süden geheiratet, und so hatte der Kingmaker nicht nur umfangreichen Besitz im Norden Englands, sondern auch das südenglische Earldom of Salisbury inne. Er heiratete Anne Beauchamp, die bald schon letzte Erbin der stolzen Beauchamp-Family, die seit mehr als 200 Jahren das Earldom von Warwick in Mittelengland innehatte. Durch den Tod ihres Bruders ging der Titel des Earls of Warwick schon bald auf den Kingmaker über, der nun der mächtigste Adelige des Königreiches war. Durch Erbschaft und Ehe hatte er den größten Besitzkomplex nach dem König inne. Und nun tat er das, was ihm schließlich seinen Namen einbrachte. Er unterstützte den Thronprätendenten des Hauses York, König zu werden. Dies tat er nicht nur aus politischen Erwägungen, sondern auch, weil er über die Schwester seines Vaters mit dieser Familie verschwägert war. Nebenbei bemerkt, war auch der Kingmaker selbst über seine Großmutter ein Nachfahre Edwards III., was ihn zwischenzeitlich sogar dazu verleitete, selbst nach der Krone zu streben. Wir sehen, Verwandtschaft zum und Abkommenschaft vom König waren mit die entscheidenden Faktoren für das Agieren der Einzelnen in diesem Konflikt. Dem Kingmaker gelang es schließlich, zusammen mit den York-Brüdern Edward, George und Richard das Haus Lancaster in der Schlacht von Towton zu besiegen und seinen Großcousin Edward aus dem Hause York zum englischen König zu machen. Der eine Königsbruder George wurde Duke of Clarence, Richard der andere Duke of Gloucester. Zunächst war das Verhältnis zwischen Edward IV. Und dem Kingmaker gut. Er gehörte gewissermaßen zur Familie und schließlich hatte Edward IV. Ihm seinen Thron zu verdanken. Doch es sollte noch zum Zerwürfnis kommen. Entgegen des Rates seines größten Unterstützers heiratete Edward keine ausländische Prinzessin, sondern eine englische Adlige namens Elizabeth Woodville aus einem bis dahin unbedeutenden Hause. Elizabeth war nicht nur 5 Jahre älter und verwitwet, ihre Familie hatte, noch schlimmer, auf der Seite der Lancaster gekämpft. Die Heiratspläne des Kingmakers, der König Edward viel lieber mit einer burgundischen Prinzessin verheiratet hätte, waren gescheitert. Doch deswegen brach der Kingmaker noch nicht mit dem König. Erst als die neue Königin ihre gesamte Familie an den königlichen Hof geholt hatte und die Woodville-Partei schließlich die Familie des Königs inklusive des Kingmakers mehr und mehr von dort verdrängt hatte, waren die Differenzen unüberbrückbar. Wieder war die Familie der entscheidende Faktor für Streit. Angeheiratete Verwandtschaft schien kurzzeitig über Blutsverwandtschaft zu triumphieren. Schließlich verbündete sich der Kingmaker mit dem Bruder des Königs, George. Er wollte diesem schon länger seine älteste Tochter zur Frau geben. Der Kingmaker selbst hatte mit seiner Frau Anne keine Söhne, weswegen er bestrebt war, seine Töchter möglichst hochkarätig zu verheiraten. Der Bruder des Königs war da eine sehr gute Partie. Doch der König selbst stand diesem Vorhaben skeptisch gegenüber. Immer mehr politisch an den Rand gedrängt und vom König in ihren Heiratsvorhaben gegängelt, erhoben sich schließlich der neue Schwiegervater und der neue Schwiegersohn gegen den König, der ihr Großcousin bzw. ihr Bruder war. Die Rebellion des Kingmakers und Georges, des Königbruders, scheiterte jedoch. Beide mussten nach Frankreich fliehen, wo sie schließlich auf die letzten Reste der Lancaster-Partei trafen. Um das Misstrauen seiner alten Feinde zu überwinden, verheiratete der Kingmaker schließlich seine zweite Tochter mit dem Thronprätendenten der Lancaster, mit Prinz Edward. Ein weiterer Edward, den wir zum Glück relativ schnell vergessen können. Dieser war ebenfalls keine schlechte Partie, denn sollte es dem Kingmaker gelingen, ein weiteres Mal einen von ihm Favorierten auf den englischen Thron zu heben, so war seine Tochter auf jeden Fall Königin. Der Kingmaker zog also mit seinen Schwiegersöhnen George Clarence aus dem Hause York und Edward aus dem Hause Lancaster nach England, um Edward IV. Abermals vom Thron zu stoßen. Der Kingmaker hatte sich sozusagen doppelt abgesichert. Sofern er Edward IV. Vom Thron entfernen konnte, würde eine seiner beiden Töchter auf jeden Fall englische Königin. Entweder Isabel, die Ältere, als Frau von George aus dem Hause York, oder Anne, die Jüngere, als Frau von Edward aus dem Hause Lancaster. Eigentlich sah es also für das Vorhaben des Kingmakers und seiner beiden Schwiegersöhne ganz gut aus. Doch die drei verloren die Schlacht von Barnet, Edward und der Kingmaker starben. George sank in den Staub und flehte seine Brüder um Gnade an. Zurück blieben Anne Beauchamp, die Ehefrau des Kingmakers, deren Tochter Isabel, die Frau Georges und die nun blutjunge Witwe Anne Neville, die statt Königin zu werden, nun als Tochter eines Hochverräters dastand. Doch sie war nicht nur das, sie war auch gleichzeitig die begehrteste Frau auf Englands Heiratsmarkt, da sie durch den Tod ihres Vaters Anspruch auf dessen Besitzungen hatte. Einer zeigte sich besonders interessiert: Richard, der dritte Bruder König Edwards. Richard heiratete Anne sehr zum Ungemach seines Bruders George, denn der musste nun das Erbe des Kingmakers mit seinem Bruder teilen. Für die Brüder, die nun auch Schwager waren, bot sich aber noch ein ganz grundsätzliches Problem. Ihre Schwiegermutter lebte ja noch. Und diese hielt die Ländereien von Warwick, welche das besondere Augenmerk der York-Brüder gefunden hatten. Skrupellos ließen die York-Brüder ihre Schwiegermutter auf dem Parlament des Jahres 1474 für rechtlich tot erklären, obwohl diese ihr Dasein im Kirchenasyl fristete. Sie war zwar schuldlos, aber die Frau eines Hochverräters. Das Erbe des Kingmakers und seiner Frau konnte nun unter den Brüdern des Königs aufgeteilt werden. 2 Jahre später starb Isabel Neville, als einziges überlebendes Kind des Kingmakers blieb also die jüngere Tochter Anne zurück. Doch auch mit George, dem Ehemann Isabels, nahm es kein gutes Ende. 4 Jahre später wurde er in der Folge eines Hofskandals, des Hochverrates, angeklagt und von seinem königlichen Bruder zum Tode verurteilt. Er ertrank in einem Fass Malvasierwein. Übrig blieb sein Sohn und seine Tochter. Der Sohn erbte das Earldom von Warwick, die Tochter das Earldom von Salisbury. Die reichhaltigen Besitztümer der Anne Beauchamp und des Kingmakers waren jetzt schon zerteilt bzw. an das Haus York übergegangen. vom Traum des Kingmakers, wenigstens eine seiner Töchter zur Königin zu machen, wenn er selbst schon nicht König werden konnte, schien nichts übrig geblieben zu sein. Er selbst und seine älteste Tochter waren tot, seine Ehefrau blieb mittellos, seine zweite Tochter war die Frau des Dukes of Gloucester. Edward IV., der erst durch den Kingmaker zum König gemacht worden war, saß fest im Sattel bzw. auf seinem Thron und schien sich so gegen seine Feinde durchgesetzt zu haben. Die Nachfahren des Kingmakers, die eigentlich das Erbe der Beechams und Nevilles erhalten sollten, würden zwar als Verwandte des Königs, sonst aber weitestgehend einflusslos ihr Leben fristen. Die Jahre gingen so dahin, bis sich plötzlich die Ereignisse im Jahre 1483 überschlugen. Nach kurzer heftiger Krankheit starb Anfang April völlig überraschend Edward IV. Seine beiden Söhne waren noch minderjährig, der ältere von beiden wurde so bald als Edward V. zum König ausgerufen, aber noch nicht gekrönt. Es wäre prinzipiell nicht das erste Mal gewesen, dass ein junger König mit Hilfe seines Kronrates regieren musste, aber es wiederholte sich ein altes Problem. Richard und die anderen Verwandten des Königs sahen die Gefahr, dass die Woodvilles nicht nur den Thronrat, sondern auch die Regierungsgeschäfte dominieren würden, und nun setzte eine ungeahnte Dynamik ein. Der Duke of Buckingham, ein weiterer Vetter der York-Brüder, setzte das Gerücht in die Welt, dass der verstorbene König Edward IV. Vor seiner Ehe mit Elizabeth Woodville bereits ein anderes Eheversprechen gegeben hatte. Die Verbindung mit Elizabeth war somit ungültig, deren Kinder illegitim und damit unfähig, den englischen Thron zu besteigen. Wer blieb dann noch als Thronerbe übrig? Richtig, Richard, der jüngste Bruder Edwards IV., Ehemann von Anne Neville, der Tochter des Kingmakers. Richard hatte bis dahin eine Karriere im Schatten seines Bruders verfolgt. Bisher hatte er treu zum König gestanden und war dessen wichtigste Stütze gewesen. Ganz im Gegensatz zu seinem Schwager und Bruder George, der wiederholt gegen Edward IV. Opponiert hatte und schließlich deswegen von diesem hingerichtet worden war. Nun aber hatte sich das Blatt innerhalb weniger Monate gewendet. Die Söhne und Erben Edwards IV. Waren plötzlich illegitim und Richard griff nach der Krone. Im Juni 1483 ließ er sich zum König krönen, seine Neffen verschwanden im Tower of London und wurden nie wieder gesehen. Somit schien der alte Wunsch des Kingmakers völlig unverhofft und ungeplant aufgegangen zu sein. Seine Tochter war nun die englische Königin, wenn dies auch auf Wegen zustande gekommen war, die sich der Kingmaker hätte nie erträumen lassen. Happy End für Richard III. Und seine Frau Anne Neville? Ein später unverhoffter Sieg für den Kingmaker? Durch Shakespeare wissen wir, es kam anders. Denn der kurze Moment des Triumphs sollte schon bald durch persönliches und familiäres Unglück getrübt werden. Das einzige Kind von König Richard III. Und seiner Frau Anne, der kränkelnde Richard, sollte 10 Monate nach der Krönung sterben. Richard III. War nun ohne Erben und es sollte noch schlimmer kommen. Nur ein Jahr später starb auch seine Frau, die Königin Anne, Tochter des Kingmakers. Schließlich landete im selben Jahr an der Küste von Wales Henry Tudor, der Earl of Richmond, der letzte Thronanwärter der Lancaster. Nur über verschlungene Pfade konnte er eine Abkunft von Edward III. Behaupten und so Richard III. Den Thron streitig machen. Er forderte ihn zur Schlacht heraus. 1485 auf dem Feld von Bosworth verlor Richard III. Nicht nur seine Krone, sondern auch sein Leben. Der neue König hieß Heinrich VII., der durch die Ehe mit der ältesten Tochter Edwards IV. Zudem weiter seinen Thronanspruch absichern konnte. Und wer blieb noch übrig? Die Frau des Kingmakers, Anne Beecham, die seit 13 Jahren für rechtlich tot erklärte letzte Überlebende der Familie Beecham. Den neuen König, der nunmehr nicht mehr mit ihr verwandt war, bat sie um die Rückgabe ihrer Besitzungen. Henry VII. Zeigte sich insofern gnädiger als ihr eigener Schwiegersohn, als dass sie einige wenige Ländereien zurückerhielt. Das Erbe ihrer Vorfahren aber erhielt sie nicht zurück. Der riesige Besitzkomplex, den Anne Beecham und der Kingmaker beide mit dem Königshaus York verwandt noch angehäuft hatten, war zerschlagen. Die Überreste ihrer Familie sollten die ersten Jahre der neuen Tudor-Herrschaft nicht überleben, da sie die Konkurrenten des neuen Königs waren und eben die letzten Ansprüche des Hauses Yorks vertreten konnten. War Verwandtschaft zum König in den 1450er Jahren noch ein wichtiges Faustpfand im Spiel um Macht und Ruhm gewesen, so besiegelte eben jene Verwandtschaft zur falschen Königsfamilie nun den Untergang der Nachfahren von Anne Beecham und dem Kingmaker. Wir sehen, wie innerhalb von 30 Jahren sich das Blatt für eine Familie mehrmals dramatisch wendete, wie aus dem mächtigsten Adeligen des Königreiches ein Königsmacher wurde, der bald in der Schlacht sein Leben ließ und als Hochverräter starb, welche Herausforderungen er seiner Familie hinterließ und wie schließlich seine Töchter zum Spielball im Streit um Besitz und Macht wurden. Schließlich führte der Bruderkampf des Hauses York nicht nur zum Untergang desselben, sondern bescherte den überlebenden Nachfahren des Kingmakers neuen Ungemach. Denn mit der Thronbesteigung von Henry VII. Wurde die einstmals so bedeutende Nachkommenschaft des Kingmakers als potenzielle Aspiranten auf die Krone zu den natürlichen Feinden des neuen Königs. Sie alle fanden den Tod. Bis auf eine Person. Anne Beauchamp, die noch das Jahr der Entdeckung Amerikas erleben sollte, bevor sie in hohem Alter starb. An dem Schicksal dieser Familie wird deutlich, wie wechselhaft brutal, wie unvorhergesehen zynisch die Familiengeschichte der Beauchamps und der Nevilles ihren Lauf und schließlich ihr Ende fand. Und so ist die historische Wirklichkeit geradezu brutal und wechselhaft genug, als dass es Shakespeares Drama Richard III. Kaum braucht, um einzutauchen in eine dramatische Familiengeschichte. Ich hoffe, ich konnte heute einen interessanten Einblick geben in die Wirren um den Thron Englands, die so viel mehr Familien ins Unglück stürzen als die Angehörigen des Hauses Yorks und Lancaster. Und nun vielen Dank für Ihre und eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Ihnen und euch am kommenden digitalen Mittelaltertag.